Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Marina Münkler, Literaturwissenschaftlerin an der TU Dresden. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Sie sind engagierte Publizistin über die Fragen der Literaturwissenschaft hinaus, zuletzt unter anderem durch das Buch Abstieg, das Sie gemeinsam mit Ihrem Mann, Herr Alfred Münkler, geschrieben haben. Wir brauchen Ihren engagierten Blick heute, wenn wir auf Themen dieses Tages schauen, wenn wir die gemeinsam sortieren. Gibt es für Sie heute etwas, das Sie schon sehr bewegt hat?
Ja, heute ist ja der Auschwitz-Gedenktag, Gedenktag der Befreiung von Auschwitz durch die sowjetische Armee. Und natürlich im Kontext, damit setzt man sich dann immer noch mal mit seinem eigenen Verhältnis zu dieser Geschichte auseinander. Und für mich war jetzt bewegend, besonders gestern, ein WhatsApp-Austausch mit einer jüdischen Freundin, die in ihrer Statusmeldung, also ein Bild von Auschwitz hatte, mit nie vergessen. Und ich war gleich der Überzeugung, ich muss dazu was sagen, ich muss mich bei ihr melden. Das kann nicht sein, dass sie das nur so als Appell in die Welt schickt und uns reagiert kaum jemand drauf, außer vielleicht ihren anderen jüdischen Freunden. Ich habe dann beobachtet, wie ich wirklich nach Worten gerungen habe, um nicht irgendetwas unbewusst Herabsetzendes, irgendetwas Trennendes zu sagen. Und das war mir sehr wichtig. Denn wie hat der Nationalsozialismus angefangen? Damit, dass er jüdische Bürger und deutsche Bürger getrennt hat und so getan hat, als gehörten die nicht zusammen. Ja. Und das war die allererste entscheidende Frage. Und das, glaube ich, müssen wir immer wieder betonen gegenüber unseren jüdischen Mitbürgern. Wir gehören zusammen und wir werden nie mehr zulassen, dass uns irgendwas trennt.
Nie wieder vergessen. Das ist eine der Fragen, die wir uns heute auch in dieser Sendung stellen werden. Natürlich angesichts des Gedenktages 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. Wie das gelingen kann, dieses Nie wieder vergessen, wie sich das Gedenken möglicherweise auch verschiebt und verändert. Marina Münkler, wir werden das und anderes diskutieren in dieser Radiostunde. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Marina Münkler ist mein Gast heute, Professorin an der TU Dresden, die Frau Münkler, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch schon mal zum mittelalterlichen Minnesang geforscht hat.
Ja, das habe ich.
Ich führe uns jetzt mal kurz in zeitgenössische Form des Minnesangs.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm that bad type, make your mama sad.
Billie Eilish, die abgeräumt hat bei den Grammys, die gestern Abend in der Nacht verliehen wurde nach deutscher Zeit. 4 Preise in den Hauptkategorien, das erste Mal, dass eine Frau so massiv abgeräumt hat. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem überlagernden Thema bei diesen Awards. Die Frage nämlich, wie divers, wie weiblich ist diese große Feier der Musikindustrie eigentlich? Wie sehr steht sie in der Tradition, weiße, männliche Mainstream-Künstler zu fördern? Und angefeuert wurde diese Debatte jetzt auch nochmal durch die Suspendierung der ersten Frau an der Spitze der Academy, die sie eben verleihen, die Grammys, und die gerade mal ein halbes Jahr im Amt war. Marina Münkler, das ist in gewisser Weise ein wiederkehrendes Thema. Wir hatten die Diskussion bei den Oscars, wir haben sie immer wieder. Sind das fruchtbare Diskussionen, weil sie alte Machtstrukturen aufbrechen?
Das sind ganz gewiss fruchtbare Diskussionen. Ich halte sie auch für wichtig, denn sicher kann man sagen, angesichts der Rolle, die schwarze Musikerinnen in der Popmusik, im Rock, obwohl der stark weiß geprägt war, in Rhythm and Blues und so weiter spielen, kann man sagen, sie sind bei den Auszeichnungen unterrepräsentiert. Andererseits würde ich nicht einer Identitätspolitik das Wort reden, die ganz grundsätzlich sagt, wir brauchen quasi unterschiedliche Kategorien. Und die brauchen ihre eigene Kategorie. Denn das würde, glaube ich, letzten Endes eine Politik der Herabsetzung unbewusst fortsetzen, wenn man sie in eigene Kategorien tut. Diese Leute sind richtig gut, sie sind richtig konkurrenzfähig. Wir müssen nur darauf achten, dass das bei den Auszeichnungen nicht untergeht.
Ich kann das noch mal fast schon lautmalerisch untermalen, worum es Leuten da ging. Unter anderem Alicia Keys, die den Abend moderiert hat. Ich spiele sie gerade mal ein. Sie hat nämlich selber das am Klavier erklärt, was ihr wichtig war.
We refuse the old systems. Feel me on that. We want to be respected and safe in our diversity. We want to be shifting to realness and inclusivity.
Also Alicia Keys, die sagt, wir wollen in unserer Vielfalt anerkannt werden, in unterschiedlichen Worten und Schattierungen. Jetzt haben Sie gerade Identitätspolitik angesprochen. Ich stelle das mal einen kleinen Moment zurück. Mhm. Aber erstmal auf dieser Ebene, wenn man sich die Grammys anschaut, da sind ja ganz viele hunderte, tausende Kritikerstimmen, die da zusammenkommen. Mhm. Und wo ja die Hauptkritik ist, dass das einfach eine so große Menge ist an Leuten über so viele Jahre, dass es einfach auch ganz lange dauert, bis sich da was verschiebt.
Ja, natürlich, das ist immer so. Also wenn Rollen sind ja institutionalisiert, Kritiker sind an derselben Stelle über viele Jahre und dann kann das natürlich solche Effekte haben, dass man in den Auszeichnungen sozusagen die Grundlinien von Einstellungen erkennt. Und dagegen muss man arbeiten. Das kann einerseits durch die Besetzung der Jury geschehen, es kann aber andererseits natürlich auch dadurch geschehen, dass man einfach als Jury sich äußert, wenn die Vorschläge, die da die Grundlage bilden für die Entscheidung, wenn die so einseitig sind. Das kann man ja durchaus thematisieren. Vielleicht kann man auch nachdenken darüber zu sagen, okay, in diesem Jahr war es sehr ausgrenzend für bestimmte Gruppen. Zeichnen wir jemanden, den wir selber als Jury wirklich herausragend finden, dann gerade aus einer von diesen Gruppen aus? Mhm. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich glaube nicht, dass eine grundsätzliche Identitätspolitik, die eben eine Scheidung zwischen wir und sie macht, richtig ist.
Wir haben ja gerade gesprochen, ausgehend von den Grammys und der Frage, wie kriegt man eigentlich Diversität hin, über Wege und Mittel dahin zu kommen. Wir haben dieses Thema heute auch gewählt aus einem anderen Grund heraus und Sie haben gerade das Stichwort schon geliefert, Identitätspolitik, das taucht immer wieder auf, was ja in gewisser Weise ein relativ radikaler Ansatz ist, weil er nämlich, vielleicht können Sie es am besten erklären, die Logik umdreht, weil er nämlich sagt, wir schauen jetzt nicht von den diskriminierten Gruppen her und sehen die als Teil dessen an, wo man irgendwas tun muss, sondern wir gucken uns mal die Gruppe der Dominierenden an. Ich mache es jetzt mal einfach und sage, die sind das Problem. Also wer weiß es und dazu noch männlich, ist tendenziell derjenige, der sich erstmal zurückhalten sollte, weil er Teil des Problems ist. Und da sagen Sie, das ist ein ganz schwieriger Ansatz.
Ja, ich finde das insoweit einen schwierigen Ansatz. Also das ist ja das, was man als Critical Whiteness kennt. Und ich finde das insoweit einen schwierigen Ansatz. Und Justus Bender hat das gestern in der FAZ, also in der FAS, ja schön beschrieben, weil es letzten Endes eine Grenze in der Empathiefähigkeit zieht und weil es genau die Welt nochmal aufteilt, wie das vorher in diskriminierender, stigmatisierender, herabsetzender Absicht geschehen ist, in wir und sie, jetzt mit umgekehrten Vorzeichen. Und ich glaube nicht, dass das etwas ist, das tatsächlich hilft, um Diskriminierung und Stigmatisierung zu überwinden. Ich kann verstehen und nachvollziehen, dass Schwarze, nehmen wir das Beispiel von schwarzen Deutschen, nicht von weißen Deutschen erzählt bekommen wollen, wie sie sich fühlen sollen. Dass sie über ihre Gefühle sozusagen erstmal selber verfügen mit aller Legitimität. Dass aber andererseits es doch möglich sein muss, sich selber nicht, weil man nun zufällig weiß geboren ist, als eine Rassistin oder einen Rassisten zu verstehen. Ich muss doch die Möglichkeit haben, diese Grenzen zu überschreiten und ich muss das tun können im Austausch mit Menschen, die davon betroffen sind.
Justus Bender, den Sie erwähnt haben, der in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben hat, hat sich kritisch dazu geäußert, gesagt, ihr könnt mir doch im Prinzip nicht mein Ideal des Universellen wegnehmen. Und er bedient sich bei Martin Luther King und seiner großen Rede damals in den 60er Jahren, seine Rede, in der er die Träume formuliert. Den einen Traum spiele ich ihn gerade mal ein, als Einleitung für meinen nächsten Aspekt.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Also, der Traum von Martin Luther King, dass seine vier kleinen Kinder eines Tages in einem Land leben werden, in dem sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Das nimmt Justus Bender zum Anlass zu sagen, genau das ist mein Menschenbild in alle Richtungen. Jetzt könnte man sagen, man hat ja viele Jahrzehnte, über 5 Jahrzehnte, diesen Traum vor Augen gehabt und muss feststellen, es bewegt sich, und gerade wenn wir in die USA schauen, aber auch anderswohin, unglaublich wenig. Es gibt zum Teil sogar Negativentwicklung, was diese Frage der Bürgerrechte für alle gleichermaßen angeht. Spricht das nicht dafür, dass man vielleicht doch radikaler rangehen muss und feststellen muss, offenbar sind Verhältnisse so zementiert, dass man denjenigen, die dominieren, auch mal sagen muss, euer Platz ist jetzt zurückzutreten.
Den Impuls kann ich gut verstehen. Und ich würde aber trotzdem sagen, das, was Martin Luther King gesagt hat in I Have a Dream, ist eine Aufgabe. Und da liegt vielleicht die Differenz, dass also er hat sich eine Gesellschaft erträumt, in der das nicht mehr der Fall ist. Es ist aber spätestens mit seinen Worten für uns alle zur Aufgabe geworden zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass es eine solche Gesellschaft gibt. Und das ist in der Tat noch lange nicht gelungen. Da sind wir sehr weit weg davon, und dass jemand wie Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten gewählt werden konnte und womöglich wieder gewählt wird, mit permanent herabsetzenden, rassistischen, bösartigen Äußerungen über alle möglichen Gruppen. Das zeigt, wie groß die Aufgabe ist und dass wir tatsächlich kämpfen müssen. Aber ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir getrennt kämpfen wollen.
Ich bin ja eigentlich auch ein großer Freund des universalistischen Ansatzes, der eigentlich sagt, lasst uns nicht versuchen, neue Trennlinien zu ziehen. Auch in der Hoffnung, dass man so etwas hinkriegt, wie die eine große gemeinsame Erzählung und auch wie gemeinsame Zielvorstellung. Aber vielleicht ist das auch die traurige Erkenntnis der Gesellschaften, wie wir sie erleben, wie sie sich immer stärker ausdifferenzieren, dass das eine Illusion ist. Also dass diese großen Gemeinsamkeiten vielleicht nicht vorhanden sind und dass es dann auch eine Machtfrage wird, wer diejenigen sind, die hauptsächlich die Geschichte erzählen.
Dass Schwarze jedes Recht haben, ihre eigene Geschichte zu erzählen, und dass wir natürlich in unseren Erzählungen von der Entdeckung Amerikas, von der Entdeckung der Nilquellen und so, dass die zutiefst weiß geprägt sind und die Welt aus einer Perspektive der Europäer sehen, als hätte es nie andere gegeben vorher. Als hätten wir unbesiedelte Kontinente betreten, als hätten wir nicht Kulturen zerstört. Das, finde ich, ist eine vollkommen klare Sache. Und da haben alle diejenigen, also auch die Nachkommen der indigenen Völker Amerikas, jedes Recht dazu, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und wir sollten das auch hören. Gar keine Frage.
Wir schauen auf die Themen dieses Tages gemeinsam mit der Publizistin Marina Münkler. Ein Thema: Wie stark sind rechtsradikale Strukturen in der Bundeswehr? Der militärische Abschirmdienst, also sowas wie der interne Geheimdienst der Bundeswehr, hat dazu jetzt neue Zahlen vorgelegt. 550 Verdachtsfälle gibt es, vor allem im Kommando Spezialkräfte, dieser Eliteeinheit der Armee. Wir hören mal die Einschätzung von Hans-Peter Bartels, dem Wehrbeauftragten des Bundestages, der nämlich glaubt, dass gerade dieser Elitecharakter manche falsch inspiriert haben mag.
Einzelne im KSK haben offenbar die Vorstellung gehabt, dazu gehört dann auch was besonders Hartes, Politisches. Und was die dann so für hart halten, das ist Nazi-Musik. Und also nicht, das ist nicht das KSK, das sind nicht die vielen da, aber es sind zu viele. Es sind zu viele Einzelne, die falsch interpretieren, was man von ihnen erwartet.
Es sind nicht die vielen, aber es sind zu viele, sagt der Wehrbeauftragte. Frau Münkler, ist das die richtige Einordnung?
Naja, das ist natürlich immer schwierig, das sprachlich adäquat auszudrücken. Es sind ganz sicher zu viele und es sind höchstwahrscheinlich mehr als die 550, die der MAD jetzt erfasst hat. Ich gehe davon aus, dass es eine relativ hohe Dunkelziffer gibt, also Leute, die sich nicht so eindeutig äußern, bei denen so Kontakte in rechtsextreme Kreise nicht ohne weiteres nachvollziehbar sind, die aber Einstellungen haben, die diesem Staat als ein Rechtsstaat und demokratischer Verfassungsstaat nicht wohlgesonnen sind. Das hat die Bundeswehr lange und sehr sinnvoll versucht zu bearbeiten mit dem Konzept des Bürgers in Uniform, also nicht dem, der bedingungslos folgt, sondern der selber sich relationiert und auch Entscheidungen bezweifelt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das hat nicht immer und überall funktioniert. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Truppenteilen, bei denen die Neigung größer ist, sich als Eliteeinheit zu betrachten. Und wenn man mal schaut bei der AfD, was da an früheren Bundeswehroffizieren ist, wenn man weiter in den Rechtsextremismus schaut, nach früheren Bundeswehroffizieren, da wird man schon ganz schön fündig.
Diese Idee, Staatsbürger in Uniform, die war aber natürlich auch ganz stark verbunden, beispielsweise mit der Idee der Wehrpflicht. Also, dass man gesagt hat, wir sorgen dafür, dass breite Teile der Gesellschaft in diese Armee gehen, da jetzt nicht ihr Leben lang bleiben, aber sie auch immer mal wieder, ja, mit beflügeln, auch mit ihrem Blick aus dem Alltagsleben heraus. Fällt uns das auf die Füße, dass wir sie nicht mehr haben?
Also dafür ist der Zeitraum zu kurz, als dass wir, seitdem wir die Wehrpflicht ausgesetzt haben, sie ist ja nicht abgeschafft, dafür ist der Zeitraum zu kurz, um sagen zu können, das hätte jetzt eine solche Transformation in der Bundeswehr schon bewirkt. Das sind ja auch teilweise durchaus Ältere, bei denen man diese Neigungen zu rechtsextremistischen Positionen oder mindestens sehr rechtskonservativen Positionen erkennen kann. Und insoweit würde ich sagen, das ist nicht so, aber es begünstigt natürlich eine bestimmte Art der Ausbildung eines Chorgeistes, indem man sich von der Gesellschaft eher abschottet, auch von gesellschaftlichen Diskursen und bestimmte Muster heroischer Männlichkeit pflegt. Und diese Muster heroischer Männlichkeit sind extrem anfällig für Rechtsextremismus.
Aber liegt das Grundproblem dann nicht möglicherweise in der Idee der Armee selbst, also dass sie auch genau dieses Denken beflügelt? Ich will jetzt nicht überzeichnen, aber natürlich diese Ideen von Gehorsam, von Ordnung, letztendlich auch von der Verteidigung eines Landes, sind natürlich in gewisser Weise auch Humus.
Das würde ich nicht in allererster Linie so sehen. Ich würde sagen, die Verteidigung eines Landes oder aber auch die Verteidigung von Recht, auch die Verteidigung von Menschen, die in anderen Ländern, es gibt ja jetzt eine ganze Reihe von Bundeswehreinsätzen im Ausland, bedroht sind, das halte ich schon für eine sinnvolle Sache. Joschka Fischer hat ja mal so den Einsatz der Bundeswehr in den jugoslawischen Zerfallskriegen gerechtfertigt. Ich fand das nicht falsch. Ich glaube aber, dass natürlich die Neigung, die durch bestimmte Muster auch von Gehorsam und so befördert wird, dass man an der permanent arbeiten muss, dass das eine sehr zentrale Aufgabe der Bundeswehr nach innen ist.
Sie haben gerade diese Differenzierung gemacht von rechts, radikal, rechtsextrem oder auch konservativ-bürgerlich.
Rechtskonservativ.
Rechtskonservativ. Tja, bürgerlich, darüber kann man viel streiten. Rechtskonservativ. Die AfD hat sich jetzt auch zu Wort gemeldet in dieser Sache, hat gesagt, bitte keinen Generalverdacht und auch letztendlich vor Gesinnungsprüfungen gewarnt, die da jetzt von Seiten der AfD vermutet werden, um den rechtsextremen Geist in der Bundeswehr eben identifizieren und dann auch bekämpfen zu können. Ich finde interessant, wie sich da auch Begrifflichkeiten, die in den 70er, 80er Jahren eher von links kamen, irgendwie dorthin verschieben. Also wo jetzt auf einmal die AfD dafür kämpft und sagt, die Gedanken sind frei.
Naja, die AfD kämpft nicht dafür, dass die Gedanken frei sind. Die AfD kämpft für eine Verschiebung des Diskurses. Und das ist etwas durchaus anderes. Und natürlich muss die Bundeswehr als eine Armee, die auf diese Verfassung, beginnend mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen und zu wahren, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Natürlich muss die Bundeswehr in einer ganz anderen Weise, als das vielleicht irgendeine andere Firma tun muss, muss in einer ganz anderen Weise dafür sorgen, dass ihre Angehörigen verfassungstreu sind. Und das hat mit Gesinnungsprüfung nichts zu tun in dem Sinne, von denen würden ihre Grundrechte beschnitten. Das ist keineswegs der Fall. Das Problem ist aber, dass man nicht zuschauen darf, wie sich da Verschiebungen in Richtung einer Vorbildhaftigkeit der Wehrmacht durchsetzen.
Wo ist da für Sie die Grenze? Also ist zum Beispiel, Sie haben ja die vielen Bundeswehrangehörigen, die sich auch bei der AfD engagieren, wir könnten das erweitern auf die Polizei. Ist das okay? Oder sagen Sie, da ist eigentlich schon ein Problem? Wenn wir feststellen, dass sehr viele Leute in der AfD diese Bundeswehrverbindung haben? Oder muss man an der Stelle auch sagen, demokratisches Spektrum, Parteien, die im Parlament sind, das ist auch Teil der Bundeswehr?
Die AfD ist keine verbotene Partei. Insoweit kann man natürlich nicht das Engagement für sie ganz grundsätzlich als verurteilenswert betrachten. Aber man kann sehr wohl Meinungsspektren in der AfD, auch Flügel, die vom Verfassungsschutz ja beobachtet werden, kann man sehr wohl als dieser Demokratie nicht zugetan und quasi in permanenter Abrede der Rechtsstaatlichkeit, das kann man schon kritisieren und das kann man dann auch sagen, das kann keinen Platz in der Bundeswehr haben.
Heute ist der Tag, an dem sich der Moment zum 75. Mal jährt. Der Moment, als Truppen der sowjetischen Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz erreicht haben, die letzten dort Überlebenden befreit haben aus dieser Todesmaschine, die ja über 1 Million Menschen, vor allem Juden, das Leben gekostet hat, die dort in Auschwitz ermordet wurden, in dem größten der deutschen Konzentrationslager. Heute ist der Holocaust-Gedenktag, an dem nach dem großen Auftakt in Yad Vashem Ende letzter Woche heute vor allem die Überlebenden im Mittelpunkt stehen sollen. Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler ist weiter bei mir. Frau Münkler, es bleibt eine der zentralen Aufgaben, die Erinnerung wachzuhalten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber ich glaube, man spürt es und fühlt es, dass es immer schwieriger wird, gerade eben, weil auch die erwähnten Überlebenden jetzt im hohen Alter sind, dieses Erinnern wachzuhalten, wenn die Zeitzeugen immer weniger vorhanden sind.
Es ist sicher ein großes Problem, wenn keine Zeitzeugen mehr da sind, wenn das irgendwann in 10 Jahren oder so der Fall sein wird. Aber andererseits ist es ja nicht so, dass wir ohne Zeitzeugen kein Gedenken haben müssen. Tatsächlich aber müssen wir das Gedenken, auch die Warnung davor, immer wieder aktualisieren. Das darf nicht rituell mechanisch werden. Das ist die wichtige Aufgabe, glaube ich, die damit in Verbindung steht.
Darf ich kurz einhaken? Haben Sie den Eindruck, dass da im Moment die Gefahr besteht, dass es rituell mechanisch ist?
Nee, ich glaube, das war eigentlich eher in den Jahren, in denen wir unsere Demokratie nicht als angefochten erlebt haben, wo das teilweise so etwas haben konnte. Das kann natürlich auch im Schulunterricht passieren, wenn Lehrerinnen und Lehrer das machen, die das zum x-ten Mal unterrichten und irgendwie da so keine persönliche Verbindung mehr dazu pflegen. Und das ist, glaube ich, wichtig, eine persönliche Verbindung für sich selbst dazu zu pflegen. Mhm. Und auch zu verstehen, wie sehr unser soziales Gedächtnis eigentlich beschädigt ist.
Sie haben mir vorhin erzählt von einer persönlichen Erfahrung, die Sie da selbst gerade kürzlich gemacht haben, mit Blick auf Ihre Heimat.
Ja, nicht kürzlich, das war 1993, als ich in Israel war und die Gedenkstätte Yad Vashem zusammen mit meinem Mann besucht habe. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten des Gedenkens und der Erinnerung. Es gibt diese große Halle, in der in einer Dauerschleife die Namen der ermordeten Kinder vorgelesen werden. Das finde ich ein sehr wichtiger Aspekt des Gedächtnisses. Und man kommt da raus und ist einfach emotional so mitgenommen, dass man Schwierigkeiten hat, sich zu fassen. Und dann es gibt da einen Felsengarten, da sind wir dann hingegangen, wo aus den unterschiedlichen Regionen Europas die Namen der jüdischen Gemeinden aufgelistet sind. Und wir kommen nun aus dem hessischen Friedberg. Und wir wussten, dass es da eine Synagoge gab, die 1938 niedergebrannt worden ist in der Reichspogromnacht. Wir kennen die Nachbarstadt Bad Nauheim, wo eine Synagoge es nach wie vor bzw. wieder gibt. Aber was wir nicht wussten, und als ich das gesehen habe, hat mich wirklich fast der Schlag getroffen. Was wir nicht wussten, war, dass es in fast allen Wetteraudörfern, die wir so kennen, so ganz selbstverständlich, jüdische Gemeinden gegeben hat. Und noch das soziale Gedächtnis daran ist mit vernichtet worden. Und das sind, also man braucht immer wieder solche Erinnerungen, dass, damit man nicht denkt, es wäre etwas Abgeschlossenes. Es wirkt permanent auf uns ein und wir müssen wieder und wieder uns hineinversetzen in die Situation und das tatsächlich im Gedenken wachhalten, um zu verhindern, zum einen natürlich, dass so etwas nochmal passiert. Und zum ersten Mal wieder erleben wir, dass Menschen in Gedenkstätten nicht nur die Vernichtung der Juden leugnen, sondern sie auch noch befürworten. Mhm. Das hat der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald gestern gesagt. Und diese Dinge müssen wir als unsere Aufgabe betrachten. Wenn es etwas gibt, was uns wirklich bindet, dann ist es unsere Aufgabe, so etwas für alle Zeiten zu verhindern. Und dafür müssen wir jeden Tag dran arbeiten.
Wo glauben Sie, ist die größere Herausforderung da? Ich frage mich das manchmal bei den gerade Erwähnten, also die nicht einfach nur vergessen oder das nicht für wichtig halten, sondern fast sogar wie eine politische Programmatik wieder aufnehmen, die das damals begünstigt und dann zur Realität hat werden lassen. Oder aber, und das sind ja auch Berichte, die man kriegt, Schulklassen, die dann in der heute üblichen Selfie-Manier für Instagram und dergleichen im Prinzip ja auch durch die Spaßfotos, die sie da machen, dokumentieren, dass dieser Ernst dieses Ganzen nicht mehr so richtig ankommt.
Also ich glaube, man muss daran arbeiten, dass man die Menschen, die man aufklärt, also junge Menschen vor allen Dingen, nicht nur kognitiv erreicht, sondern auch emotional. Dafür sind natürlich die Gespräche mit Überlebenden sehr wichtig, aber man kann Menschen auch anders emotional erreichen. Und das ist insoweit wichtig, als es von rechts eine richtige Emotionalisierungspolitik des Hasses gibt und wir müssen der eine positive Emotionalisierung der Empathie entgegensetzen. Das ist, glaube ich, ganz zentral für die weitere Aufklärungsarbeit.
Sie haben ja erzählt von einem Kinderbuch, das Sie in die Hände bekommen haben, in Vorbereitung für eine Ausstellung, die Sie gerade machen, wo es um herabsetzende Literatur geht. Genau. Ein Kinderbuch aus den 30er Jahren.
Genau, ein Kinderbuch von 1938, das heißt Der Giftpilz. Und mit dem Giftpilz wird eben die jüdische Bevölkerung gleichgesetzt. Jüdische Bürger, Ärzte und ähnliches mehr, die werden dort in einer Weise als bösartig und bedrohlich markiert. Und die Kinder, die denen gegenüberstellen, also sind die positiven Rollenträger in diesem Buch, die sind dann diejenigen, die das erkennen. Und da werden Kinder wirklich ausgerichtet auf eine Kombination aus Angst, Ekel und Hass. Und also das zu bearbeiten, das gehörte beispielsweise zu den Dingen, die ich nicht kannte. Das habe ich gerade neu gelernt in Vorbereitung auf diese Ausstellung, die wir am 19. Februar in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek eröffnen werden, wo es nicht nur darum geht, sondern auch um ganz unterschiedliche Formen der Herabsetzung. Das habe ich jetzt erst kennengelernt und wir mussten auch, um den Text dazu zu schreiben, hart ringen mit einer angemessenen Sprache. Und das ist, glaube ich, immer die permanente Aufgabe.
Droht ein Literaturskandal, fragt die Welt am Sonntag, und zwar vor diesem Hintergrund Uwe Tellkamp, der Buchpreisträger, der aber in letzter Zeit vor allem Aufmerksamkeit bekam, weil er kritisch gegen so etwas wie einen linken Meinungsmainstream oder offene Grenzen aufgetreten ist. Uwe Tellkamp hat offenbar seinen neuen Roman fertig, Lava soll der heißen, und jetzt ist die Frage, warum erscheint er nicht im Herbstprogramm seines Verlages, des Suhrkamp Verlages? Marina Münkler ist mein Gast, Literaturwissenschaftlerin in der Heimatstadt des Autors in Dresden. Frau Münkler, es gibt jetzt zwei Erzählungen. Der Verlag sagt, man sei einfach noch nicht so weit, müsse noch dran arbeiten. Es gibt aber die Vermutung, es könne eher an den brisanten Aussagen liegen, die dieser Roman transportiert. Wäre das, wie die Welt schreibt, ein Skandal, wenn Suhrkamp deshalb zögerte?
Würde ich nicht sagen. Ich meine, Suhrkamp ist ein Verlag, der kann eine Entscheidung treffen. Also jeder Verlag trifft permanent Entscheidungen, ob er einen Autor veröffentlicht, eine Autorin oder nicht. Also insoweit fände ich das keinen Skandal, und es gäbe es zweifellos 100 andere Verlage, die begeistert Herrn Tellkamp nehmen würden, weil der ja durchaus hohe Auflagen verspricht und das lohnt sich für jeden Verlag. Also ich sehe da kein Problem. Ob die Erklärung des Suhrkamp-Verlags, man sei noch mit dem Lektorat beschäftigt, stimmt oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Das kann durchaus sein. Literaturlektorate dauern ihre Zeit. Ich kenne selber auch Lektorate bei Rowohlt Berlin und die nehmen schon Zeit in Anspruch. Und bei Literatur ist das, glaube ich, nochmal ein sehr viel aufwendigerer Prozess. Insoweit halte ich das für möglich.
Die Frage, Sie sagen, ein Verlag kann entscheiden, was er veröffentlicht oder nicht. Die Frage ist natürlich interessant, nach welchen Kriterien entscheidet man? Man würde jetzt bei Belletristik zunächst mal vermuten, das sind literarische Kriterien. Ist das ein gutes Buch? Ist es gut geschrieben? Passt es in unser Programm und dergleichen mehr? Wenn es einen politischen Hintergrund hat, wenn man sagt, man möchte das nicht veröffentlicht sehen, ist das auch legitim?
Das ist ein großer Unterschied, ob man sagt, man möchte das nicht veröffentlicht sehen.
Im eigenen Programm, gut.
Möchte es nicht veröffentlichen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge und dazwischen sollte man auch trennen. Also das heißt ja überhaupt nicht, das ist so ein klassisches rechtes Narrativ, zu sagen, die Meinungsfreiheit wäre gefährdet, wenn es irgendjemand gibt, der der eigenen Meinung widerspricht. Das ist aber ja gerade Meinungsfreiheit. Ich äußere meine Meinung und dann gibt es Leute, die mir widersprechen. Da muss mir ja jetzt keiner zustimmen. Meinungsfreiheit ist eigentlich ein Recht gegenüber dem Staat. Es macht einen Riesenunterschied, wenn der Staat anfängt, Meinungen zu beschränken. Und da kann ich nur sagen, die letzten Urteile des Bundesverfassungsgerichts gehen in eine solche Erweiterung von Meinungsfreiheit als Äußerungsfreiheit, in der also extrem herabsetzende Äußerungen als akzeptabel markiert worden sind, dass davon gar keine Rede sind. Das ist eine Form der rechten Skandalisierungspolitik. Herr Tellkamp hat sich in dieses Umfeld begeben, da hat ihn auch niemand zu genötigt. Seine freie Entscheidung kann er machen. Wenn der Suhrkamp-Verlag dann, wie er das ja auch mit Martin Walser gemacht hat, die haben ja Walser dann nicht mehr veröffentlicht, mit, finde ich, guten verlegerischen Gründen, und ich sehe das Problem nicht.
Das Problem könnte vielleicht darin bestehen, dass ja auch ein Uwe Tellkamp sich zu diesen, wie Sie schon erwähnt haben, anderen hinbewegt, weil er das Gefühl hat, so richtig finde ich meine Bühnen nicht mehr in dem, was man wahrscheinlich gesellschaftliche Mitte verzeichnen würde. Ich will das mal so deutlich machen, mit Blick nach Frankreich, wo es eine ganz große Selbstverständlichkeit ist, dass man auch Rechtsintellektuelle hat, also bis weit in das rechte Denken hinein. Und da hat man vielleicht keine Einschränkung von Staatsseite, was die Meinungsfreiheit angeht, aber schon so ein bisschen, was so die gesellschaftliche Anerkennung angeht.
Naja, also gesellschaftliche Anerkennung kann man doch niemandem versprechen. Also man kann doch nicht sagen, was auch immer du schreibst, kriegst du auf jeden Fall gesellschaftliche Anerkennung. Und gesellschaftliche Anerkennung ist ja auch nicht uniform. Sie unterteilt sich ja immer. Ich erkenne das eine an, andere erkennen das andere an. Also das würde ich sagen, das kann man wirklich dem Diskursspiel überlassen. Das hat aber sehr wenig damit zu tun, dass man, also das wird ja von rechter Seite permanent gemacht und auch Herr Tellkamp hat sich daran beteiligt, so von Meinungskorridoren spricht, von der Systempresse, in der man angeblich nicht hinreichend gewürdigt wird. Das tut ja so, als gäbe es quasi einen einheitlichen Block, der solchen Leuten gegenübersteht. Das wird doch schon durch Herrn Tellkamps Biografie und seine Erfolge, auch jetzt durch den Weltartikel mit Verlaub, komplett widerlegt.
Also Uwe Tellkamp, wir hatten ja auch immer wieder eingeladen, sich hier zu äußern direkt, also auch um das nochmal deutlich zu machen, die Möglichkeit besteht schon. Mal schauen, was Surkamp jetzt macht mit diesem Verlag. 2021 steht jetzt im Raum, dann wäre Leipziger Buchmesse ist auch ein bisschen näher an Dresden als Frankfurt. Marina Münkler, vielen Dank bis hierhin. One more thing, das ist Steve Jobs.
Something that's between a laptop and a smartphone. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. That's what it looks like. Very thin.
We call it the iPad. Vor 10 Jahren wurde das iPad vorgestellt, erfunden, auf den Markt gebracht. Etwas, das auch Ihr Leben revolutioniert hat?
Nein, hat es nicht. Also manchmal ist es ganz praktisch, auf dem iPad Texte zu lesen, aber ich benutze nach wie vor viel intensiver meinen Laptop, weil ich eben auch schreibe und dafür ist das iPad nicht sehr gut geeignet.
Marina Münkler, vielen Dank für diese Aussage, vielen Dank für Ihre Aussage und Ihren Besuch hier heute bei uns im Studio.
Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.